my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 23. Juni 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die beiden Themen der heutigen Sendung. Erster Prozesstag am Freiburger Amtsgericht gegen Robert H. In Stuttgart senkte sich ein Gleisbett ab. Erster Prozesstag am Freiburger Amtsgericht gegen Robert H. Robert H., ein Mann aus dem AfD-Umfeld, inzwischen in Freiburg sehr bekannt, griff am 16. Mai 2019 auf der Kaiserstuhlbrücke in Freiburg zusammen mit Mandig erst zwei junge Menschen, später einen Radfahrer, unter anderem mit einer Brechschere und Pfefferspray an. Flo besuchte am Dienstag, den 21. Juni 2022, den ersten Prozesstag.
Flo, gestern gab es den Prozess in Freiburg vor dem Amtsgericht gegen Robert H. Der ging sehr lange, von 10 bis 16 Uhr. Du warst da. Und eben, Robert H. ist eine sehr bekannte Figur. Willst du es nochmal komprimieren?
Beziehungsweise inzwischen ist Robert H. eine sehr bekannte Figur. Mit Beginn der Pandemie tauchte er dann auf jeden Fall immer wieder auch bei den Querdenker-Protesten auf, auch immer in der Nähe von den AnmelderInnen und OrganisatorInnen, wie zum Beispiel Marc Schwer, der diesen Autokorps so organisiert hat, da fuhr er auch vorne mit. Und ein trauriger Höhepunkt war dann letztes Jahr, als er in Quartier westlich der Metzhauser Straße zwei junge Antifaschistinnen angriff mit Pfefferspray und ein Ersthelfer, der vorbeikam, das gesehen hatte und dazwischen gehen wollte, eben mit einem Messer niedergestochen hat.
Und jetzt eben das Gerichtsverfahren im ersten Verhandlungstag. Worum ging es genau? Was für ein Ausschnitt der Anklage wurde da verhandelt?
Also es geht wir haben ja gehört, dass es da zwei junge Menschen gab, die die Wahlplakate von Mandic eben von der Straßenseite wegdrehen wollten, so dass man die Plakate eben, wenn man mit dem Auto lang fährt, nicht mehr sehen kann, also auch nicht irgendwie beschädigen oder abhängen, sondern wirklich nur einfach die Propaganda ein bisschen wegdrehen. Spannend fand ich auch, dass selbst Schuller sagte, durch einen krassen oder einen sehr komischen Zufall kam dann auch noch genau die Person, die auf dem Plakat ist, vorbei, nämlich Mandic mit eben seinem Kompagnon Robert H. vorbei, stellten eben diese zwei jungen Leute und dann kam dieser Radfahrer vorbei. Er hat die Situation sehr bedrohlich wahrgenommen und auch das wurde im Prozess, Mandic wurde jetzt auch nochmal beim Landgericht verurteilt wegen diesen Pfefferspray-Anstößen. Auch da war auch immer die Rede davon, dass das eine sehr gewaltvolle, aggressive Stimmung dort war. Leute sich auch kaum rangetraut haben, weil eben Mandic und Robert H. da sehr gewalttätig aufgetreten sind. Und es geht, gestern ging es in diesem ersten Prozesstag darum, eben, dass Robert H. Diesen Fahrradfahrer mit einer Blechschere geschlagen haben soll oder geschlagen hat, nämlich auf den Körper und aber auch auf den Kopf. Und nur weil der Radfahrer einen Helm hat, aufgezogen hatte, ist da, sagen wir mal, schlimmere Verletzungen konnten da verhindert werden. Ich habe diesen Helm mal gesehen, da ist auf jeden Fall eine ordentliche Delle drin. Dieser Helm ist tatsächlich sehr schwer beschädigt.
Nochmal so eine Frage zum Rahmen. Wie viele Menschen waren denn jetzt da und haben den Prozess verfolgt? Und wer war der Anwalt von Robert H.?
Also von den Beobachtenden, also es war Presse und noch ein paar Interessierten dabei. Ansonsten saßen noch zwei Polizeibeamte in Zivil mit im Gerichtssaal. Ein von den Justizwachtmeistern in Uniform saß noch mit im Publikum. Auch um in den Prozess reinzukommen, gab es dann Taschenkontrollen. Man musste durch einen Metalldetektor laufen, sich abtasten lassen. Die Maske abnehmen, damit da die Justizwachtmeister reingucken, dass man nichts über die Maske mit reinschmuggelt. Und die Frage eben zu der Verteidigerin von Robert H., das ist sehr pikant. Es handelt sich dabei um Nicole Schneiders. Nicole Schneiders vielleicht in der neueren Zeit nochmal bekannter, weil sie eben im NSU-Verfahren Ralf Wohleben vertreten hat. Also einer der direktesten Unterstützer des NSU-Trios, der eben dann auch in Haft musste, sehr geringe Haft. Wir erinnern uns noch an die hässlichen Szenen bei der Urteilsverkündung, wo eben seine Kameraden gejubelt haben, ob des niedrigen Strafurteils. Ja, und Nicole Schneiders hat ihre Kanzlei, meine ich, zurzeit in Reutling, war lange in der Kameradschaftsszene auch rund um Karlsruhe tätig, war Vorsitzende der MPD in Jena, und der baden-württembergische Verfassungsschutz stuft sie auch als Mitglied der Neonazi-Szene hier ein.
Wie ist sie aufgetreten? Wie würdest du das schildern?
Sehr ruhig erstmal. Also sie war jetzt nicht so präsent wie zum Beispiel Lober, also der Strafverteidiger von Mandic, der durch sich dummstellen oder komische Fragen wie ist Facebook eher ein lokales Ding, schon viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Nicole Schneiders war jetzt ein bisschen zurückhaltender, macht aber auch mehrmals klar, dass sie Sachen im Video einfach nicht erkennen wollte. Also dieses Video, ich habe es jetzt mehrmals schon gesehen, eben im Prozess auch gegen Mandic, was Robert H. eben selber angefertigt hat von diesem Angriff. Man sieht sie im Auto auf diese zwei jungen Leute zufahren. Im Hintergrund, würde sagen, läuft Rechtsrock oder Rockmusik, Deutschrockmusik. Man hört die Aussage von Robert H., jetzt packen wir es uns. Er steigt aus, geht zum Kofferraum, schnappt sich diese Blechschere und geht dann dahin. Und da bricht aber dann die Videoaufnahme ab und setzt dann erst nach dem Kampf, Gerangel, Auseinandersetzung, wo eben dieser Radfahrer Schläge mit der Blechschere abbekommen hat, wieder ein. Also die entscheidende Sequenzen fehlen auf den Videos.
Und sie plädiert dann auf unschuldig, oder?
Es gab jetzt noch keine Plädoyers und noch zwei weitere Prozesstage anberaumt. Heute war erster Teil der Beweisaufnahme.
Also gestern.
Gestern. Haben wir erst Prozess gestern, genau. Es wurde auf jeden Fall eben der Radfahrer nochmals verhört und befragt. Und da hat man dann auch gemerkt, Robert H. möchte das Ganze irgendwie in eine politische Dimension rücken, auch wenn er das eh schon selber tut. Ich meine, wenn er sich so eine Anwältin...
Wie macht er das?
Durch die Befragung des Zeugen. Er wollte dann zu seiner Gesinnung fragen, ob er Teil oder ob er in linksextremistischen Kreisen verkehrt.
Der Angeklagte.
Den Angegriffenen. Er fragte ihn dann, ob er in linksextremistischen Kreisen verkehrt, also mit so Leuten, die schwarze Klamotten tragen und den schwarzen Block bilden und sich der Antifa zugehörig fühlen, zu seinem Drogenkonsum, zu der Gesinnung. Der Mitbewohner wollte noch zu dem Wagenplatz Schattenparker fragen. Aber diese ganzen Fragen wurden beanstandet. Auf jeden Fall schon mal von der Nebenklage, aber auch der Richter Schuller hat es dann abgebrochen. Und das war so einer der wenigen unterhaltsamen Momente meiner Auffassung. Selbst Nicole Schneiders, also seine Anwältin, war jetzt dann auch irgendwann froh, dass er dann nicht mehr so, ja, schon fast naiv diese Fragen gestellt hat.
Aber warum hat das jetzt so lange gedauert? Und wie würdest du das zusammenfassen, diesen Prozessverlauf von gestern?
Also was so lange gedauert hat, waren natürlich die Befragungen. Befragt worden sind eben der Radfahrer und dann eben diese zwei jungen Menschen, die diese Plakate da umdrehen wollten. Und dadurch, dass es ja mehrere Prozesse, also das ist ja der Richter befragt, die Staatsanwaltschaft, die Nebenklage und die Verteidigung. Das heißt, es sind vier Fragerunden pro Person. Das zieht sich dann natürlich in die Länge. Ein bisschen erschreckend, aber so kenne ich das eben von dem Vorsitzenden Schuller, also dass er nach, nach der Beweisaufnahme doch eine Einstellung nach 153 sich vorstellen kann. Also das heißt wegen Geringfügigkeit, so steht es zumindest im Gesetzestext, also absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit. Für ihn spielt da Gründe rein, dass die Tat ja schon länger her ist, dass der Radfahrer also ja schon sowas wie eine Entschädigung bekommen hat, weil Mandic ihm ja schon 3000 Euro überwiesen hat. Den hat die Staatsanwaltschaft nicht zugestimmt. Sie konnte sich aber eine Einstellung nach 153a, also gegen Auflagen, vorstellen. Das heißt, man muss irgendwie an eine gemeinnützige Organisation was spenden oder es sind auch andere Auflagen möglich. Aber das wollte der Angeklagte Robert H. dann wiederum nicht. Er möchte ja vermutlich einen Freispruch. Er will sich da, ich denke, die Taktik der Verteidigung wird sein, zu sagen, dass der Radfahrer angegriffen hätte und Robert H. in Notwehr gehandelt hat.
Einstellung bedeutet auch, dass es in den Papieren bleibt, also anders als Freispruch, ist das so?
Es bleibt drin, dass da die...
Wird Aktenkunde gehen.
Weil ja, aktenkundig, aber es taucht nicht im Bundeszentralregister auf, weil es ja keine Verurteilung ist. Also es ist weder ist die Unschuld bewiesen, noch ist die Schuld bewiesen, sondern man sagt halt, also mit einer Blechschere jemanden auf den Kopf hauen, das ist so geringfügig, also deswegen kann man das einstellen. Aber der Richter Schuller stellt gerne oder regt bei jetzt den Verfahren, die ich beobachtet hatte, wo er Vorsitzender war, regt er gerne mal eine Einstellung ein, selbst wenn eben wenn es um auch Körperverletzungen geht. Weil das letzte Mal war auch eine Körperverletzung von einem Polizisten gegenüber einer Demonstrantin, wo er auch eine Einstellung angeregt hatte.
Zumal der ja auch noch andere Anzeigen auch noch anhängig hat.
Genau, also Robert H. hat, genau, er hat es nur noch anhängig, aber da ist ja auch noch nicht die Schuld bewiesen, diese Prozesse kommen. Das spielte auch für Schuller rein, dass er ja bisher noch nicht straffällig geworden ist. Klar, bis 2019 erstmal nicht. Aber seitdem fällt Robert H. eben durch gewalttätige Attacken auf.
Wie ging das denn jetzt aus gestern?
Es gab dann nochmal ein Rechtsgespräch, also dass sich der Richter Schuller, Oberstaatsanwaltschaft Ring, die Nebenklage vertreten durch Michael Moos und eben Nicole Schneiders im Hinterzimmer nochmal getroffen haben, um da vielleicht eine so Einigung zu treffen. Es kam zu keiner Einigung, das heißt, jetzt wird es auf jeden Fall noch mindestens einen weiteren Prozesstag geben. Da wird nochmal ein Zeuge, ein Taxifahrer, der da in der Nähe stand, soll nochmal vernommen werden, ob er dazu mehr aufklären kann, was eben diese Rangelei, wie sie verlaufen ist. Und Mandic könnte noch als Zeuge geladen werden. Also es sind denkbar noch 1 bis 2, vielleicht sogar 3 Prozesstage, je nachdem, was für Beweismittel noch eingeführt werden.
Was ist denn ein Fazit von gestern? Was war auffällig für dich?
Auffällig oder enttäuschend. Auffällig fand ich wieder, dass eben Richter Schuller wieder das einstellen mag, wegen ja eben 153, dieser Paragraph sagt, bei Geringfügigkeit. Und das kann nicht sein, wenn eben ein Rechter mit einer mit einer Waffe, mit einer Blechschere jemanden auf den Kopf haut, dass man da noch von der Geringfügigkeit sprechen kann.
Fandst du, dass das öffentliche Interesse groß genug war?
Das öffentliche Interesse ist auf jeden Fall da. Also eben, es waren PressevertreterInnen dort, dass jetzt nicht jeder oder dass jetzt nicht 100 Leute oder sowas diesen Prozess, das geht eh nicht, dieser Raum ist ja beschränkt, aber es waren eben auch Prozessbeobachtende da. Und insgesamt denke ich, ist das Interesse ja dort, also auch bei Mandic, also so dieser Vorfall, machte ja eben hier in Freiburg auch Schlagzeilen. Das ist ja schon eine sehr spezielle Form des Wahlkampfes, was da Mandic zusammen mit seinem Kompagnon Robert H. 2019 betrieben haben.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, danke, dass du da hingegangen bist und uns berichtest und dann beim nächsten Mal nochmal weiter.
Ja, weiter geht's am 7. Juli und ich werde auch wieder versuchen, vor Ort zu sein und dann vor
Vielen Dank,
berichten.
Flo.
Gerne.
In Stuttgart senkte sich ein Gleisbett ab. Während die Bahn keinen Zusammenhang der Ereignisse am Dienstag, 14. Juni 2022, mit Stuttgart 21 sieht, sehen das die Stuttgart 21-Kritiker anders. Ich sprach mit Martin Burgundke.
Gefahr für Bahn in Untertürkheim noch nicht gebannt. Das heißt, da geht's weiter und Untertürkheim, das heißt Stuttgart. Und Stuttgart heißt eigentlich an dieser Stelle immer wieder Stuttgart 21. Was ist denn da passiert? Da gab es eine kleine Delle oben oder andersrum ausgedrückt eine Absenkung unter den Gleisen. Ja, genaueres weiß ich natürlich auch nicht, aber dafür habe ich jetzt Martin Burgundke am Apparat. Erstmal Servus.
Hallo aus Stuttgart.
Ihr habt ja sozusagen immer schon vermutet, dass irgendwas nochmals passieren wird. Es passiert ja immer wieder ein paar Kleinigkeiten. Und da ist im Grunde genommen erstmal nur eine Kleinigkeit passiert. Das heißt, da haben sich Gleise abgesenkt. Was ist denn da genauer passiert?
Ja, wir vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 sind überhaupt nicht überrascht, was da passiert ist. Wir haben immer gesagt, das, was ihr bauen wollt, ist hochriskant dort. Man muss sich klar machen, dass dort, wo die Tunnelgleise vom Hauptbahnhof Stuttgart kommend, angeschlossen werden soll an die Strecke Richtung Plochingen, Ulm, München, dass die dort unter den Gleisen durchfahren und sich dann einfädeln müssen in die bestehende Strecke. Und dieses Gelände, durch das sie da durchbohren müssen, den Tunnel, das ist Neckarkies. Da ist bis in die 50er Jahre der Neckar geflossen an der Stelle. Und das ist hoch instabiles Gelände. Alle erinnern sich noch an den Unfall 2017, war es glaube ich in Rastatt, wo eine ähnliche Situation war. Ein völlig unsicherer Untergrund, in dem die Bahn dann einen Tunnel bauen wollte. Und dass das dann schief geht, das war uns klar, dass da irgendwas einbrechen würde.
In Rastatt ist es schief gegangen. Das hat dann dazu geführt, dass praktisch 7 Wochen lang die Gleise gesperrt waren. Waren denn auch in Untertürkheim, sprich Stuttgart, die Gleise gesperrt?
In Stuttgart gibt es an der Stelle 4, also eigentlich 6 Gleise. 2 Gleise führen in den Hafen und 4 Gleise sind die Verbindungsgleise, die zweite von S-Bahn-Gleise und 2 Fernbahn-Gleise. Und eines der S-Bahn-Gleise war von dieser Absenkung betroffen. 5 Schwellen dieses Gleises waren etwa 1 Meter tief weggebrochen, der Schotter unten drunter weggebrochen. Und man hat daraufhin das Gleis gesperrt und die S-Bahn muss jetzt eben das Gegengleis benutzen. Das führt zu Fahrplanveränderungen, weil man natürlich nicht das komplette Betriebsprogramm über wenige Gleise abwickeln kann. Und man hat das Nachbargleis eine Langsamfahrstrecke eingerichtet, weil man natürlich nicht weiß, ob da noch weiter irgendwas kommt. Und das ist auch unsere Befürchtung. Denn dieselbe Bauweise, die jetzt dazu geführt hat, dass unter diesem Gleis und dem betroffenen Gleis Schotter weggebrochen ist nach unten, dieselbe Bauweise wurde nicht beim kompletten Tunnel in Untertürkheim verwendet. Und wer will sagen, wo, ob nicht an beliebiger anderer Stelle dieser Unterfahrung der Gleise weitere Einbrüche stattfinden. Ich weiß nicht, soll ich vielleicht die Baumethode mal erläutern? Das ist eine ganz spezielle Baumethode. Man will, um zu verhindern, dass beim Tunnelbohren die Decke einbricht. Man hat relativ niedrige Überdeckungen und den Kies drüber, ja. Und dann jetzt führt man immer so etwa 25, 30 Betonbohrungen ein, so halbkreisförmig über der Stelle, in die der Tunnel gebaut werden soll. Und diese Bohrungen werden mit Beton verfüllt und wenn der sich verfestigt hat, stellt der eine Art Käfig dar, unter dem man dann den tatsächlichen Tunnel bauen kann. Und ein Käfig hat Löcher. Und durch diese Löcher ist vermutlich der Schotter runtergebrochen. Und das kann sich an jeder weiteren Stelle dieser Tunnelbohrung bis auf die andere Seite rüber auch stattfinden.
Jetzt habe ich entnommen, dass praktisch das Problem noch nicht gelöst ist. Aber man ist heftig dran, das Problem zumindest an dieser Stelle zu lösen. Und an anderen Stellen kann so ein Problem wieder auftreten. Wäre eine andere Bauweise möglich gewesen?
Ja, das haben wir den Leuten von der Bahn immer gesagt. Wenn ihr da bauen wollt, auf so unsicherem Grund, dann müsst ihr das machen, was man traditionell an solcher Stelle macht, ist nur teurer. Ihr müsst die Bahngleise dort durch eine unterirdische Brücke abfangen, die während der Bauzeit dort besteht. Auf dieser Brücke können die Bahngleise absolut sicher ruhen. Und unter dieser Brücke kann man dann, ohne dass von oben Erde nachrücken kann, kann man den Tunnel bauen. Wenn der Tunnel gebaut ist, wird verfüllt und die Brücke wieder abgebaut und die Gleise haben wieder stabilen Untergrund und ruhen ab dann auf dem Tunnel. Aber die Bahn wollte diese Bauweise nicht wählen. Nein, die andere sei bekannt und man habe das fest im Griff. Wie fest man es im Griff hat, sehen wir jetzt. Die Bahn behauptet ständig, sie habe alles fest im Griff und sie hat es nicht im Griff. Unter Kostendruck, das scheint mir der Grund zu sein, unter Kostendruck werden ständig wieder Bauweisen genutzt, die dann doch zu riskant sind.
Bahn und Kosten ist eine Geschichte, Bahn und Zeit eine andere Geschichte. Das heißt, die Bahn dürfte auch noch an anderen Stellen irgendwie gespart haben. Nun ist glücklicherweise dieser Fehler, das heißt das Problem, jetzt schon aufgetaucht. Sind andere Möglichkeiten da, bei denen wiederum Fehler auftauchen können, aber sagen wir mal so, erst in einigen Jahren?
Ich will noch kurz eine Ergänzung machen zu den Gefahren, die im Moment bestehen. Man muss sich klar machen, dass es nicht einfach passieren kann, dass hier wieder mal ein Loch irgendwo passiert in den nächsten Wochen, wenn vielleicht noch mehr Schotter nachbricht, sondern das ist die Hauptverbindung Stuttgart-München, die da betroffen sein kann. Und das heißt, es kann der Gesamtverkehr Stuttgart-München zusammenbrechen. Und zwei der Gleise, die davon betroffen sind, sind die Gleise zum Stuttgarter Hafen. Das ist der Ölhafen Stuttgart. Die gesamte Energieversorgung Stuttgart, die Ölversorgung Stuttgarts kann hier einbrechen, buchstäblich einbrechen, wenn hier noch ein solcher Fehler passiert. Also die Dramatik ist riesengroß. Und die Bahn hat behauptet, das sei sofort behoben worden. Das ist überhaupt nicht wahr, als die Meldung bis heute ist der Fehler nicht behoben, er ist nur lokalisiert. Aber man kann nicht einfach an einer Stelle, in der ein Loch eingebrochen ist, Schotter nachstopfen, wenn man nicht weiß, wie der Untergrund aussieht und wo der Schotter jetzt hingeht, den man nachgestopft hat. Die Bahn hat keine Ahnung, was wirklich unter dem Boden passiert. Sie muss jetzt erstmal Forschungsarbeit betreiben. Von Beheben des Fehlers kann keine Rede sein. Ähnlich kann es gehen, Sie haben gefragt nach weiteren Pannen, die passieren können. Ein Gutteil der 60 Kilometer Tunnel, die in Stuttgart hier gebohrt worden sind inzwischen, ist in Anhydrit gebohrt worden. Und Anhydrit ist ein Material, das bei Wasserberührung auf ein Mehrfaches seines Volumens quellen kann. Die Stadt Staufen kann ein Lied davon singen, deren Altstadt hat sich, ich glaube, einen Meter gehoben und viele, viele Häuser sind kaputt gegangen dort. Ähnliches kann mit vielen Tunnels hier in Stuttgart dann passieren. Und da geht es dann nicht um einen Meter Hebung, sondern ICE-Strecken, das sind wenige Millimeter bereits riskant. Und solche Hebungen, wenn man die reparieren will, das führt regelmäßig zu neuen Streckensperrungen. Und für diese Streckensperrungen gibt es eben keinen Plan B. Wie in Rastatt hat man eben so viele scheinbar unnütze Strecken abgebaut bei der Bahn, dass wenn ein Unfall passiert, wenn eine Strecke gesperrt werden muss, dass man keine Ausweichstrecken hat, sondern der Bahnverkehr einfach gestoppt wird an der Stelle. Andere Unglücke, also fast Unglücke, sind in der Vergangenheit passiert, als man dem Hauptbahnhof bei den Bauarbeiten die Wand zu einem Gleis abreißen wollte, hat man gleich ein Dach mit abgerissen, das ist auf einem Zug gelandet, das da im Bahnhof gerade stand. Eine Passantin wurde von einem Betonbrocken getroffen, der bei Abrissarbeiten plötzlich davonflog. Nachts wurde direkt neben dem Taxistand am Hauptbahnhof hier plötzlich, ohne dass man bei der Bahn wusste, wie das passieren konnte, aus der Fassade des Hauptbahnhofs ein Felsbrocken herunter, der einen Menschen mühelos erschlagen hätte, wenn er ihn getroffen hätte. Es war nur das Glück, dass es nachts war und man hatte da einfach übersehen, der zuständige Arbeiter hatte übersehen, dass die Wand, die er da beseitigen wollte, eben eine tragende Wand war und damit die Statik des ganzen Dachs in Gefahr geraten wurde. Und solche Fehler passieren ständig bei der Bahn, aber sie behauptet immer, sie habe alles im Griff. Der Bahn zu vertrauen, ist ein riesengroßer Fehler. Das darf man nicht machen.
Ich könnte jetzt einfach sagen, so Martin Burgundke von den Stuttgart 21 Kritikern. Ich sage aber was anderes. Ich meine, wo steht jetzt momentan das Projekt Stuttgart 21?
Die Tunnelröhren sind fast fertig gebohrt, nicht ausgekleidet, da ist auch noch keine Technik drin, aber im Rohbau sind sie fast fertig gebaut. Und das Problem ist jetzt, die Inbetriebnahme soll im Jahr 2025 stattfinden. Und bis dahin ist ein wichtiger Schritt noch zu machen, von dem wir annehmen, dass er zu riesigen Problemen führt. Und zwar, die Bahn hat für das bisher vorgelegte Brandschutzkonzept in den Tunnels lediglich eine Baugenehmigung. Sie darf dort bauen, so wie sie jetzt gerade baut. Sie hat aber keine Betriebsgenehmigung. Das heißt, wenn die Bahn dann die Betriebsgenehmigung für die Züge, die da fahren sollen, einholt, dann muss sie ein funktionierendes, nicht nur ein bautechnisch funktionierendes, sondern in der Feuerwehrpraxis funktionierendes Brandschutzkonzept vorlegen. Und da sind wir im Gespräch mit der hiesigen Feuerwehr. Die sagt, natürlich muss die Bahn ein Brandschutzkonzept vorlegen, nachdem klar ist, dass wenn in einer der Röhren, man muss wissen, die Züge fahren immer durch eine Röhre in die eine Richtung und durch die Gegenröhre eine extra Röhre in die andere Richtung. Und immer die Gegenröhre dient als Sicherheitsröhre. Wenn in der einen Röhre ein Zug brennend stehen bleibt, kommt man durch Schleusen in den Gegentunnel und soll dort in Sicherheit sein. In Sicherheit ist man dort aber nur, wenn dort kein Zug fährt. Und das bedeutet, dass in den Tunnels, die zum Beispiel vom Flughafen zum Hauptbahnhof runterführen, für diesen Tunnel ist ein Betrieb von, ich glaube, 15 Zügen pro Stunde geplant, dass dann nur noch 4 Züge fahren können, weil immer nur einer zur gleichen Zeit in einer Röhre fahren darf. Immer eine Röhre muss frei sein und auch der Rest der Röhre muss frei sein. Und dieses Betriebskonzept wird dazu führen, dass Stuttgart 21 nicht sinnvoll in Betrieb gehen kann. Dafür haben wir aber ein wunderbares Konzept erarbeitet. Wir haben gesagt, macht das ganz anders. Modernisiert den Kopfbahnhof, der ist einer der besten Deutschlands, pünktlichste Deutschlands, ist noch erweiterbar, weil da große Flächen drin sind, die nicht mehr gebraucht werden, man zusätzliche Gleise noch einfügen kann und nutzt die Tunnels gar nicht für Zugfahrten, sondern für ein City-Logistik-Konzept. Waren, die auf Paletten von den Stadträndern führerlos direkt ins Stadtzentrum und wieder rausgefahren werden. Dadurch entlasten wir die Straßen von dem ganzen Parcel-Service-Verkehr. Und wir haben die Tunnels sinnvoll genutzt mit einem Modell, das andere Großstädte weltweit uns drum beneiden werden. Viele Städte, in der Schweiz ist das ein großes Projekt, das die Bundesregierung dort bereits angefangen hat. Viele Städte werden uns das beneiden. Andere Städte haben das Problem, wie können wir so viel Tunnels für so viel Parkierservice unter die Stadt bauen? Wir haben die Tunnels schon. 60 Kilometer Tunnel, die man für ein solches großartiges Konzept nutzen kann. Wer das mal im Internet nachsehen will, auf der Seite umstieg-21.de ist das wunderbar nachzuvollziehen.
Danke an Martin Burgundke für die Informationen. Es ging hier um die Einsenkung, im Grunde genommen um die Einsenkung der Gleise, die in Untertürkheim stattgefunden haben, im Rahmen von Bohrungen für Stuttgart 21. Und dann haben wir noch ein bisschen darüber hinaus geredet.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 23. Juni 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Zur Wehr sitzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.